Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Und dazu herzlich willkommen. Wir müssen kriegstüchtig sein und wehrhaft werden und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen. Deutschlands beliebtester Politiker, Verteidigungsminister Pistorius, hat diesen Satz gesagt, den die einen als ehrliche Aussage, die anderen als Kriegsgeschrei bewerten. Abschreckung Richtung Russland ist das Ziel. Kann die angekündigte Bundeswehrreform das bewirken, fragen wir heute im Wortwechsel. Jan van Aken, Konfliktforscher von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Christian Mölling, Sicherheits- und Verteidigungsexperte von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und André Wüstner, den Chef des Deutschen Bundeswehrverbands. Herzlich willkommen auch an unsere Gäste. Herr Wüstner, fangen wir gleich mit Ihnen an. Sie sitzen hier bei mir im Studio. Putin abschrecken, Deutschland und andere Länder verteidigen. Kann die Bundeswehr das Stand jetzt überhaupt leisten?
Naja, der Verteidigungsminister selbst hat ja Ende März letzten Jahres ausgeführt, dass die Bundeswehr aktuell nicht verteidigungsfähig ist, gemessen an dem, was an Aufträgen da ist, eingebettet im Bündnis, und dass er alles daran setzen wird und auch muss, dass die Bundeswehr verteidigungsfähig wird, also ihre NATO-Zusagen einhalten wird ab 2025. Und das ist eine große Herausforderung. Wir wissen alle, das wurde ja medial schon mehrfach beschrieben, dass wir beispielsweise aktuell keine aktuelle Heeresbrigade einsatz- und durchhaltefähig haben und viele Herausforderungen in anderen Teilstreitkräften gleichermaßen. Will sagen, da ist vieles zu tun und das hat natürlich auch mit Geld zu tun.
Das beruhigt nicht unbedingt, was Sie da sagen, Herr Mölling, der Verteidigungsminister will diese Situation ändern. Das heißt, ein bisschen pathetisch, Bundeswehr der Zeitenwende. Gefahr erkannt, aber noch keineswegs gebannt?
Nee, natürlich nicht. Also Reformen von heute auf morgen, wer das verspricht, der lügt. Ich glaube, der Minister, weil er Verwaltungsprofi ist, weiß, vor was er da steht. Ich glaube, die Frage ist einfach, ob die Größe des Hebels, die er nutzt, dann einfach ausreicht, um das durchzuführen. Man muss sagen, dass das, was jetzt als Bundeswehrreform durch die Medien geistert, tatsächlich ja nur ein Baustein ist und es auch nicht darum geht, hier die gesamte Bundeswehr jetzt umzubauen, sondern wirklich, das ist eine Strukturreform. Da geht es also eher um die Frage, wie viele Häuptlinge hat die Bundeswehr, wie viele Stämme hat die Bundeswehr und nicht so sehr um die Frage, wie viele Indianer und welche Pferde reiten die und wie kommen wir eigentlich an die Pferde. Das wäre dann eher so Beschaffung und Streitkräftestruktur, die dann reformiert werden müsste.
Also wenn es um die Verteidigungsfähigkeit geht, dann geht es vor allen Dingen auch um mehr Ressourcen, wahrscheinlich insgesamt um mehr Geld. Jan van Aken, macht denn mehr Struktur in der Bundeswehr, mehr Rüstung insgesamt dann auch mehr Frieden oder befürchten Sie ein neues Wettrüsten?
Naja, das Wettrüsten, das ist ja im vollen Gange. Ich meine, wir wissen, dass Russland innerhalb von 2 Jahren seinen Rüstungsetat quasi verdoppelt hat. Aber wir sehen auch die 100 Milliarden, die Deutschland zusätzlich ausgibt. Das machen die europäischen Nachbarländer genauso. Das heißt, das Wettrüsten hat begonnen. Die Frage ist, ob das so weitergeht. Und ich finde ja immer, alle die jetzt mehr Geld fordern für die Bundeswehr, die müssen 2 Fragen beantworten. Erstens, wofür denn genau? Also was sollen eigentlich die Aufgaben sein? Und zweitens, wo soll das Geld herkommen? Und die beiden Fragen finden in der Öffentlichkeit überhaupt nicht statt.
Die sollen heute hier im Wortwechsel auf jeden Fall stattfinden. Gucken wir doch mal auf den Status quo. Wir haben eben von Ihnen nochmal gehört, das Sondervermögen 100 Milliarden, das klingt ja erstmal sehr viel oder klang vor 2 Jahren nach sehr viel. Wie sieht's denn definitiv aus? Nehmen wir mal das Heer, Herr Wüstner. Keine Division einsatzfähig?
Keine einzige. Und bezogen auf das Sondervermögen, das hatten Sie jetzt angesprochen, oder überhaupt den Gesamtetat, ist ja diese Woche öffentlich geworden, was eigentlich schon am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz anklang. Da hat ja der Bundeskanzler davon gesprochen, dass bereits 80% dieses Sondervermögens gebunden sind in Verträgen. Es wurde jetzt klar, dass bis Ende des Jahres spätestens die 100% gebunden sind. Und das bedeutet, dass wir vor großen Herausforderungen stehen, denn bereits vor Beginn dieses dann Ukraine-Kriegs 2.0, wie ich es so schön sage, denn begonnen hatte er eigentlich 2014 mit der Annexion der Krim, wurde schon ein Bedarf formuliert von 283 Milliarden Euro bezogen auf die Bündnisverpflichtungen, die wir eingegangen sind. Und jetzt sind ja einige Aufgaben hinzugekommen. Will damit sagen, dass in diesem Jahr noch heftig gerungen wird, sicherlich. Und es ist auch notwendig. Ich habe diese Woche deutlich gemacht, dass der Verteidigungsetat steigen muss. Es hat 2 im Schwerpunkt betreffende Bereiche. Einmal, der Kabinettsbeschluss ist unmittelbar vor dem dann in der Woche drauf folgenden Woche in den Vereinigten Staaten, der NATO-Gipfel in Washington, mit der Frage, wie glaubwürdig sind wir wirklich als Bundesrepublik Deutschland? Wir haben ja schon einmal nach den NATO-Gipfeln von Wales und Warschau 2014/16 vieles versprochen, auch damals schon Einhaltung des 2%-Ziels, haben viele Verbündete danach enttäuscht. Also die Frage Glaubwürdigkeit. Und das Zweite, genauso wichtig, ist die industrielle Dimension. Herr Mölling beschreibt ja immer wirklich sehr treffend, worauf es beim Thema Wehrhaftigkeit und Verteidigungsfähigkeit ankommt. Und das sind es drei Felder. Das ist einmal die resiliente Gesellschaft, das ist die leistungsfähige Rüstungsindustrie und auch natürlich eine einsatzbereite Bundeswehr. Und jetzt sind wir beim Handlungsfeld Rüstungsindustrie. Wenn die Industrie erkennt, dass ab dem nächsten Jahr keine Verträge mehr gemacht werden können, dann wird sie diesen zaghaften Aufbau von Kapazitäten wieder abbrechen müssen. Und das darf nicht sein. Und deswegen ist diese Debatte jetzt so wichtig bis zum Juli.
Ich würde ganz gerne, weil wir ja auch in dieser Woche gesprochen haben über die neue Brigade, die in Litauen aufgebaut werden soll. 5000 Bundeswehrsoldaten, die dann ab 2027 oder 2028 dann einsatzfähig sein sollen. Also es dauert auch noch eine ganze Menge Zeit. Ich würde ganz einfach mal bei der Manpower erstmal bleiben. Herr Mölling, wie viele Soldaten von der Bundeswehr sind aktuell einsatzfähig, wenn es an unserer Grenze jetzt knallen würde?
Also sagen wir so, wenn es knallen würde, wären wahrscheinlich alle einsatzbereit. Sind sie gut ausgestattet und ausgebildet? Nein, das sind sie nicht. Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt dabei. Und es geht auch nicht dabei sozusagen um die Anzahl von Menschen, sondern Militärgrundkurs, die militärische Kampfkraft entsteht darauf, dass sie Material haben, das ist die Rüstungsindustrie, das besteht aber auch daraus, dass sie Menschen haben, die wissen, was sie tun, die darin ausgebildet sind und dass sie gleichzeitig eine Führungsstruktur haben, die tatsächlich sozusagen Mensch und Material zusammenführen kann und daraus ein, denn Militär ist organisierte Gewalt organisieren kann. Das ist das, worum es geht. Und da hapert es natürlich an allen Ecken und Enden. Ne? Also ich verweise da nochmal drauf, die Bundeswehrstrukturreform ist nur ein Teil. Ob die Bundeswehr damit führungsfähiger wird, das steht, glaube ich, noch so ein bisschen aus. Die beiden Fragen, ich glaube, die sind im Prinzip richtig. Also wofür brauchen wir die Bundeswehr und woher kommt die Kohle eigentlich? Das wofür, das ist beantwortet. Das kann man noch kritisieren, aber das wofür mit Fokus auf Landes- und Bündnisverteidigung und Krisenmanagement machen wir sozusagen an der Uhrkette, machen wir nebenbei, weil es zurzeit nicht die Schwierigkeit ist. Das ist, glaube ich, da die Frage Geld, hat Herr Wüstner gerade angesprochen. Was immer wieder auftauchen wird, können wir es effizienter machen? Und da ist natürlich eine Strukturreform immer was, wo man drauf gucken muss. Können wir möglicherweise tatsächlich dabei Effizienz gewinnen? Und es geht dabei eben nicht nur ums Geld, sondern wie geben wir es auch aus? Aber insgesamt ist tatsächlich das Problem im Vergleich seit 2014 im Grunde genommen, seit dem Beginn des ersten russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, tatsächlich die Veränderung ist, wir haben eine Zeitachse, die wir einhalten müssen. Wir haben eine Deadline for Defense, wenn man es so sagen will. Das heißt, auch wenn wir uns gegen bestimmte Sachen entscheiden, dann haben wir nicht sofort die nächste Lösung. Also jetzt zu sagen, also nehmen wir mal ein Beispiel aus den letzten Wochen. Wir wollen diesen Gehörschutz nicht für die Bundeswehr, weil der angeblich zu teuer ist. Was bedeutet das denn dann? Kann ich damit leben, dass es etwas gibt, das etwas weniger als optimal ist, wenn ich fertig werden muss? Denn auch das, und das würde ich unterschreiben, was der Minister sagt, ist, unsere Aufgabe ist jetzt erstmal tatsächlich fertig zu werden. Und das bedeutet, und das ist ganz schwer für Deutschland, zu akzeptieren, dass nicht alle Sachen so funktionieren, wie wir sie mal vor 30 Jahren in irgendeinem Spielbuch festgelegt haben.
Ich habe den Eindruck, dass das, was Sie erzählen, nicht mal in die Richtung geht, dass wir fertig werden, sondern dass da ganz viel Mangel verwaltet wird. Und dass offenbar bei der Truppe eine Menge Menschen durcheinander laufen und nicht unbedingt wissen von den anderen, was sie tun. Herr von Agen, der alte Spruch, wenn du den Frieden willst, und Sie sind ja Friedensforscher, dann bereite den Krieg vor, das kann auch Sie nicht beruhigen, oder?
Das ist ja auch ein falscher Spruch. Also wer den Frieden will, möge den Frieden vorbereiten. Das ist doch völlig logisch. Und was Herr Mölling gerade mal so mit einem Halbsatz gesagt hat, naja, wofür wir das Geld ausgeben, wofür wir das brauchen, das ist klar. Das ist es eben nicht. Da sind auch Herr Wüstner und ich unterschiedlicher Meinung. Da bin ich auch mit Herrn Pistorius und der ganzen Bundesregierung anderer Meinung. Weil im Moment reden zwar alle über Putin und reden über Landesverteidigung, aber ganz viel Geld geht in Auslandseinsätze. Wenn gesagt wird, wir haben die Bundeswehr kaputt gespart, dann wurde gar nichts kaputt gespart, sondern in den letzten 10 Jahren ist der Militärhaushalt der Bundeswehr um 60% gestiegen. So, davon ist ganz viel Geld in Auslandseinsätze gegangen. Und das muss man auch mal benennen. Also da werden Fregatten gekauft für 3,7 Millionen Milliarden Euro, die haben in der Ostsee gar nichts zu tun. Die können gegen Russland gar nichts ausrichten. Die sind ausschließlich angeschafft worden, um irgendwo am anderen Ende der Welt eingesetzt zu werden. Und ich finde, diese Debatte müssen wir führen. Wenn jetzt gesagt wird, die einzige und wahre Bedrohung ist im Moment aus Russland, deswegen alles auf die Landesverteidigung. Dann möchte ich aber auch hören, dass hier gesagt wird, die gesamten Auslandseinsätze werden eingestampft. All das Geld, was für Auslandseinsätze und für die Planung von Auslandseinsätzen, für Waffen für Auslandseinsätze ausgegeben worden ist, das wird jetzt eingespart. Und schon reden wir über ganz andere Summen. Ich sehe das völlig ein, dass die Bundeswehr mit dem, was sie im Moment hat, nicht 27 Millionen Aufgaben erfüllen kann. Die kann nicht gleichzeitig irgendwie in 10 Ländern aktiv sein und dann auch noch sich vor Russland schützen. Aber das ist eine politische Entscheidung und diese muss gefällt werden. Und ich finde, die ist falsch gefällt worden, weil im Moment heißt es Landesverteidigung und Auslandseinsätze und deswegen wird nach Geld gejammert. Aber ich glaube, wenn wir uns da entscheiden gegen Auslandseinsätze, dann brauchen wir nicht mehr über das Geld jammern.
André Wüstner.
Ja, also grundsätzlich von der Herleitung, Herr von Aken, wir hatten das ja an anderer Stelle schon mal, muss man einfach immer wieder konstatieren, stimmt. Also in den letzten erstmal grundsätzlich 30 Jahren wurden mehrere hundert Milliarden Euro eingespart. Das hat mit der geschichtlichen Entwicklung zu tun, nach dem Fall der Mauer und vieles mehr. Und insbesondere im Jahr 2010-11 wurde die Bundeswehr nur noch auf internationales Krisen- und Konfliktmanagement ausgerichtet. Es wurde reduziert, zentralisiert, eingespart. Es waren nur noch Einsätze vergleichbar, damals Afghanistan etc. pp. Im Vorfeld. Und jetzt ist es so, dass eben neben dem internationalen Krisen- und Konfliktmanagement eben wieder die Landes- und Bündnisverteidigung in den Fokus rückt und auch jetzt strukturbestimmt ist. Und dass das nach wie vor notwendig ist, jetzt kann man sich über viele Einsätze streiten und ich war immer ein Kritiker beispielsweise des Afghanistan-Einsatzes. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen es ja, auf der einen Seite haben wir diese Bedrohung durch Putin und gleichermaßen ist jetzt eine deutsche Fregatte im Roten Meer, Stichwort Freiheit der Handelswege. Und auch das muss verstanden werden, wird auch breit in der Gesellschaft getragen, weil es Auswirkungen hat, wenn diese Handelswege entsprechend mehr oder weniger gestört sind. Für uns alle, unabhängig von dem Konflikt in der Region, den Sie sicherlich auch sehr, sehr gut beschreiben können und man natürlich auch dahingehend strategisch über Lösungen sprechen muss. Ich will nur sagen, breit abgestimmt ist es. Es ist auch breit getragen. Wenn ich jetzt heute den Deutschlandtrend betrachte, wird das auch gesellschaftlich gutiert. Die Frage ist nur, wie geht Politik jetzt weiter damit um? Wie kommuniziert Politik weiter? Und wie geht man weiter mit dem Konflikt um, der da heißt, wie investiere ich weiter in Verteidigung parallel zu der Frage, wo spare ich ein oder gehe ich, Stichwort Schuldenbremse, nochmal an die Gesamtsystematik etc. pp.
Aber Herr Wüstner, dann beantworten Sie doch die Frage, Auslandseinsätze ja oder nein? Sie haben es gerade gesagt, am Roten Meer. Da mache ich jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung. Wir haben unseren schönen Podcast Disarm. Da haben wir uns diese Situation am Roten Meer und wer die Houthis überhaupt sind, mal genauer angeschaut. Und da gibt es viele gute Gründe zu sagen, da kann man diplomatisch sehr viel erreichen und möglicherweise auch einen Abbruch dieser Angriffe, wenn man auf diesen Deal zwischen Saudi-Arabien und den Houthis eingeht, will ich gar nicht weiter ausführen. Aber es gibt sehr oft, und ich würde sagen, bei allen aktuellen Auslandseinsätzen politische Lösungen. Und dann ist es doch auch am Bundeswehrverband, wenn Sie sehen, Ihre Soldatinnen und Soldaten sind nicht gut genug ausgerüstet, dann zu sagen, lassen Sie diese ganzen Auslandseinsätze, reduzieren Sie die Aufgaben der Bundeswehr auf das, was wirklich wichtig ist, nämlich Landesverteidigung, und dann sparen wir ganz viel Geld. Dann müssen wir nicht über Deutschland wird kriegstüchtig reden, sondern reden wir einfach davon, uns auf das zu besinnen, wofür die Bundeswehr im Grundgesetz mal auch verankert worden ist.
Christian Mölling, was sagt der Sicherheitsexperte dazu? Keine Auslandsansätze mehr der Bundeswehr, mehr oder weniger?
Das ist ja eine künstliche Trennung jetzt zwischen Auslandseinsätzen und dem, was Landes- und Bündnisverteidigung ist. Es geht doch darum, dass da, wo militärische Mittel als Teil von Politik gebraucht werden, dass sie dort eingesetzt werden. Dass wir auf der anderen Seite eine steile oder nicht so steile Lernkurve haben, was man mit Auslandseinsätzen erreichen kann. Stichwort liberaler Interventionismus nach dem Ende des Kalten Krieges. Das ist, glaube ich, auch ganz klar, dass wir uns da übernommen haben. Was man aber auch sagen muss, ist, okay, die Stabilisierung des Balkans ist ein sogenannter Auslandseinsatz. Sollen wir den jetzt sein lassen? Weil das nicht mehr in das Schema reinpasst. Also das finde ich ehrlich gesagt ein Versuch, das etwas zu einfach zu fassen. Und ob man damit Geld spart, das würde ich, glaube ich, mal dahingestellt sein lassen. Es kann sein, dass man dann weniger Geld ausgibt oder aber Geld für andere Dinge ausgibt. Der Punkt ist doch aber, und das wird jetzt hier einfach nur so unterstellt, dass da so viel Geld reingeflossen wäre. Wir bauen zurzeit einen großen Teil der Auslandseinsätze ab, da fließt das Geld nicht mehr rein. Und wenn ich mir die wesentlichen Ausgabenpunkte der Bundeswehr angucke, dann ist es nicht die Auslandseinsätze. Das kann man so nicht wirklich begründen. Mhm. Wir müssen nach vorne denken. Das sind vielleicht auch Fehler der Vergangenheit in der Planung, wie man die Bundeswehr aufgestellt hat. Und die Frage ist aber, wie kann ich es jetzt in Zukunft eigentlich besser machen? Und auch da nochmal die Beschreibung, und da würde ich auch Herrn Wüster widersprechen, die Beschreibung dessen, was die Aufgabe der Bundeswehr ist, ist glasklar. Das ist Landes- und Bündnisverteidigung im Fokus und nicht so, denn das war erst die Wende seit 2014 war, da hatte man quasi Auslandseinsätze und Landes- und Bündnisverteidigung nebeneinander gestellt. Auch weil man natürlich mit Rücksicht auf den Einsatz in Afghanistan, den ich noch weiter in Frage stellen wollte. Jetzt ist aber relativ klar auch unter den NATO-Verbündeten, was die Aufgabe der NATO ist und damit auch die Aufgabe Deutschlands. Dem haben alle zugestimmt innerhalb der NATO.
Müssen wir mal ganz ehrlich sein, dass angesichts der aktuellen Bedrohung und möglicherweise der Aussicht, dass die USA in Zukunft vielleicht weniger machen könnten, sollte Trump der nächste Präsident der USA werden, dass es ohne mehr Geld einfach nicht geht?
Nö, da würde ich absolut widersprechen, denn also alle Zahlen, die man kennt, sagen, das ist eigentlich kein Problem. Fangen wir mal an bei der NATO ohne die USA. Nur die europäischen NATO-Länder geben doppelt so viel Geld fürs Militär aus wie Russland. Und das ist kaufkraftbereinigt. Da ist schon mitgedacht, dass man natürlich für 1 Euro in Russland irgendwie mehr Brot kaufen kann oder mehr Pistolen kaufen kann als in Europa. Das heißt, allein die europäischen NATO-Staaten doppelt so viel Geld fürs Militär wie Russland. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der ist mir aber viel, viel wichtiger, ist, wenn man dieses 2%-Ziel der NATO ernst nimmt, ich habe extra heute noch mal beim Internationalen Währungsfonds nachgeguckt. Wissen Sie, wo das deutsche Bruttoinlandsprodukt 2028 liegen soll? Bei über 5.000 Milliarden Euro. Davon 2% sind genau 102 Milliarden Euro. Das heißt, alle, die jetzt in Deutschland über das 2%-Ziel reden, reden darüber, dass wir in 4 Jahren 102 Milliarden Euro für die Bundeswehr ausgeben. Niemand ist so ehrlich und spricht diese Zahl aus. Das müssen wir aber. Das ist eine Verdreifachung innerhalb von 15 Jahren. Wissen Sie, wer in den letzten 15 Jahren irgendeine Verdreifachung hatte? Spricht irgendwer darüber, das Gehalt von Krankenpflegerinnen zu verdreifachen oder die Zahl der Lehrerinnen zu verdreifachen? Verdreifachen wir das Bürgergeld? Nee, aber wieso soll die Bundeswehr verdreifacht werden, wenn wir doch sowieso schon viel mehr Geld fürs Militärische ausgeben als Russland. Diese Zahlen muss man einfach auf den Tisch packen, alles andere ist unehrlich.
André Wüstner trägt sie.
Na, also die Zahl ist bekannt. Also die Anmeldung, jetzt kann man sich natürlich über die Berechnungen die Zahlen beschreiben. Es sind nicht über 100 Milliarden, aber zumindest ist klar, dass es knapp unter 100 Milliarden ist, was sozusagen die Anmeldung für 2028 ist. Und Sie haben vollkommen recht, Herr von Agen. Das ist die Zahl, die muss öffentlich gemacht werden, sie muss diskutiert werden. Und wenn das wofür verstanden wird, und da sind wir eben unterschiedlicher Auffassung, dann ist es eine Frage von politischen Mehrheiten und Willensbildung, ob man das, was man der NATO zugesagt hat, einhalten möchte oder nicht. Und darum geht es gerade in den nächsten Monaten. Ich bin gespannt, wie sich die Debatte auswirkt.
Christian Mölling, Sie als Verteidigungsexperte, sagen Sie, das muss auch sein, diese Größenordnung?
Also die Kaufkraftbereinigung, die Jan van Aken gerade vorgestellt hat, würde ich so nicht kaufen. Die Zahlen sind aus meiner Sicht andere. Wir sehen, dass Russland schon 2019 genauso viel Geld für Verteidigung ausgegeben hat wie die 3 größten europäischen Staaten, also Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammen. Die machen innerhalb des NATO-Kontingents 60% der europäischen Ausgaben aus. Also da stimmt irgendwas mit der Rechnung nicht. Dazu
doch,
kommt
geht
auch,
doch genau
Moment,
auf.
Nein. Die andere Frage genau ist, die viel wichtigere Frage ist, möchten wir, dass die Bundeswehr so kämpft wie die russische Armee? Nee, wahrscheinlich nicht, weil wir nämlich ganz andere Voraussetzungen haben dafür, wie unsere Armee ausgestattet werden muss, weil wir nämlich unsere Soldaten ganz anders schützen, in jeglicher Hinsicht und anders ausbilden, um auch dem Menschenbild, das wir von den Soldaten haben, die wir dort in einen Einsatz möglicherweise schicken, gerecht werden zu können. Das heißt also dafür alleine, damit ich die Sozialstandards auch einhalten kann, etc., müssen wir natürlich mehr Geld in die Hand nehmen. Wir wollen ja nicht die russische Armee in Deutschland haben. Das können wir auch gar nicht haben. Was man drittens noch mit dazu nehmen muss, ist, ja, okay, wir müssen erheblich mehr steigern. Das liegt aber daran, dass wir diejenigen sind, die in den letzten 30 Jahren am meisten von allen abgebaut haben. Wir sind überdurchschnittlich diejenigen gewesen, die innerhalb der NATO abgebaut haben. Das heißt also, wir fangen auch ganz, ganz stark beim Minus an. Und das heißt, wenn ich Ich habe quasi ein Investitionsdefizit innerhalb dessen, was sozusagen alles für Verteidigung zur Verfügung steht. Das hat mit Personal zu tun. Wenn wir das Geld ausgegeben hätten in der Vergangenheit, würden wir jetzt nicht die gleichen Probleme bei Personal haben, würden auch nicht die gleichen Probleme bei Rüstung haben. Das muss man da, glaube ich, schon mit reinziehen. Und dann ist die Frage, sind die 102 Milliarden jetzt tatsächlich dann so viel oder sind sie es nicht? Letzte Zahl, die ich dann noch reinschmeißen will, der Anteil der öffentlichen Ausgaben seit dem Ende des Kalten Krieges ist für den Sozialbereich massiv gestiegen und für den Verteidigungsbereich massiv gesunken. Auch das kann man sich vor Augen führen. Also von daher, da gibt es viele Sachen, wo man sagen muss, diese ganz einfachen Rechnungen und vor allen Dingen, also das finde ich schon fast populistisch, sagen, ja, die Russen geben ja nur die Hälfte aus oder sowas von dem, was wir ausgeben. Warum kriegen wir das nicht hin? Sorry, das gilt so nicht.
Sie haben aber Herr Mölling, da muss ich mal reingrätschen. Also ich habe mir sowas ja nicht ausgedacht mit der Kaufkraftbereinigung. Und einfach zu sagen, das geht so nicht, das muss anders, ist unwissenschaftlich. Also diese Zahlen stammen vom Bonn International Center of Conversion. Die haben das ausgerechnet mit dieser Kaufkraftbereinigung und haben da eine sehr solide wissenschaftliche Basis für. Und deswegen können sie nicht einfach mal so eben behaupten, das stimmt nicht, sondern es ist Fakt, allein die europäischen NATO-Staaten geben mehr als doppelt so viel als Russland aus. Und jetzt kann man über den zweiten Punkt reden, den sie machen, nämlich wir schützen unsere Soldaten besser, das ist teurer. Auch das ist ein sehr unwissenschaftliches Argument, denn sie wissen doch besser als viele andere, dass Angriff immer viel aufwendiger und teurer ist als Verteidigung. Also wenn Sie schon anfangen, jetzt über Details zu reden, dann müssen Sie ganz ehrlich sein und sagen, wenn jemand wirklich Deutschland angreifen würde, kostet das eh immer viel mehr. Manpower, Womenpower, Raketen, Geld, so. Und all diese Dinge zusammengenommen, würde ich sagen, ich mache mir im Moment keine Sorgen. Ich mache mir große Sorgen, wenn Trump gewählt wird, aus vielen Gründen. Aber wenn Trump tatsächlich aus der NATO austreten sollte, ist Europa nicht weniger geschützt vor Russland als heute. Da ist genug Geld im Topf. Die Frage ist, wofür wird es ausgegeben? Und wenn ich damit nicht irgendwie am anderen Ende der Welt kämpfen will, sondern hier Landesverteidigung, dann reicht das auch. Und wenn Sie das bestreiten, dann müssen Sie beide, Herr Wüsten und Herr Mölling, die Frage beantworten, woher kommt eine Verdreifachung des BFW-Etats in 15 Jahren? Woher kommen die 102 Milliarden Euro? Die Frage steht im Raum.
Ich würde ganz gerne mal sprechen, Herr Mölling hat das eben so schön angesprochen, dass wir ein anderes Bild haben, auch von Soldatinnen und Soldaten als zum Beispiel Russland, dass unsere Streitkräfte anders aufgestellt sein sollen, anders ausgerüstet, auch eine sehr technische Armee. Wenn wir da jetzt mal gucken, wir sprechen ja auch über die Bundeswehrreform, die Herr Pistorius angekündigt hat. Wo fangen wir da nun mal am meisten an? Das Personal wurde eben angesprochen, über Geld haben wir schon gesprochen. Was ist mit dem Material, was ist mit der Ausrüstung, was ist mit Munition? Geht nur das ganze Paket und wie sollen wir das auf einmal jetzt anpacken, Herr Wüstner?
Ja, grundsätzlich bei der Frage, wie füllen wir auf, da ist Boris Pistorius ja, seitdem er im Amt ist, wirklich am Ball und es ist ja nicht wegzudiskutieren, dass er sozusagen eine 25-Millionen-Vorlage nach der anderen durchs Parlament bringt und dieses Auffüllen, dieses Bestellen vorantreibt. Und ich will das aufgreifen, was Herr Mölling sagte. Der Punkt ist eben der, wir fangen an in einem Bereich Minus. Wir haben alleine einen Bedarf für den Bereich Munition für das Szenario Landes- und Bündnisverteidigung von knapp über 30 Milliarden Euro. Warum? Weil es in den letzten über 30 Jahren nicht mehr im Fokus war. Wir haben keine Depots mehr, wir haben nicht mehr bevorratet in dem Sinne.
Nicht genug Produktionsstätten?
Das gleichermaßen. Die Rüstungsindustrie hat ja ebenso abgebaut und steht jetzt vor der großen Herausforderung, Stichwort Fachkräftemangel und vieles mehr, natürlich ihre Kapazitäten wieder aufzubauen, braucht da auch Verlässlichkeit und vieles mehr.
Parenthese, nicht nur deutsches, sondern auch europäisches Problem?
Auch ein europäisches Problem. Zur Wahrheit gehört ja, dass viele andere Europäer gleichermaßen abgebaut haben seit 1990. Und darum geht es jetzt, das zu managen und wie gesagt, das zu erfüllen, was man insbesondere NATO-seitig zugesagt hat. Es geht wieder um 360-Grad-Verteidigung, es geht um vorne Verteidigung. Sie hatten vorher die Brigade in Litauen angesprochen und das bedarf eben Fähigkeiten, die wir abgebaut oder abgeschafft haben. Wir haben vor Jahren die Heeresflugabwehr abgebaut, die gibt es nicht mehr, abgeschafft und jetzt denkt man wieder darüber nach, Stichwort, er ist ja jetzt ziemlich bekannt, auch für den Laien, Flugabwehrkanonenpanzer Gepard, für die Ukraine solche Fähigkeiten wieder zu schaffen, weil wir eben wissen, das braucht es, um in der Landesbündnisverteidigung wieder abschreckungsfähig zu sein.
Sie hörten gerade André Büssner, den Chef des Deutschen Bundeswehrverbands. Er ist zu Gast im Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen über Bundeswehr der Zeitenwende. Wird Deutschland jetzt kriegstüchtig? Mit Christian Mölling, dem Sicherheits- und Verteidigungsexperten von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, und Jan van Aken, Konfliktforscher von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie haben, Herr Büssner, gerade sehr schön dargestellt, wie sehr die Defizite gerade auch im Bereich der Rüstungsproduktion in ganz Europa vorhanden sind. So etwas lässt sich ja nicht von jetzt auf gleich wieder hochfahren. Wie soll das funktionieren? Und vor allen Dingen, wo muss die ursächliche Entscheidung sein? Die Rüstungsindustrie als solche kann ja nicht sagen, wir produzieren jetzt Panzer auf Teufel komm raus. Herr Mölling und Herr Büssner, müssen da Bestellungen aus der Politik vorliegen?
Also zum Teil ja, zum Teil nein. Das ist, glaube ich, der große Streit oder einer der Streits, die wir zurzeit haben. Muss das Geld schon da sein oder will die Industrie eigentlich nur eine Vollkaskoversicherung bei den Bestellungen haben? Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Auf der einen Seite ist es so, dass wir haben eine privatwirtschaftlich aufgebaute Industrie. Das heißt also, die muss deswegen auch bereit sein, ein wirtschaftliches Risiko einzugehen. Das kann sie aber nur bis zu einem gewissen Bereich. Also sie dürfen zum Beispiel rechtlich gesehen nicht einfach anfangen, Kriegsgerät in Deutschland herzustellen. Was sie natürlich herstellen können, ist, sie können die Produktionsanlagen zu einem gewissen Teil dafür schon hinstellen. Also von daher, da ist das Misstrauen auf beiden Seiten zurzeit ganz stark. Die Industrie, die sagt, ihr habt uns auch in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder Sachen versprochen, dass die kommen, und dann habt ihr im Grunde genommen was wieder runtergeregelt. Wir glauben nicht, dass das kommt. Und die Politik, die sagt, nein, ihr könnt euch total darauf verlassen, dass ab 2028 neues Geld kommt, in Klammern, dann ist zwar möglicherweise keiner mehr derjenigen, die jetzt regieren, noch irgendwo in der Verantwortung. Man schiebt das Problem im Grunde genommen weiter vor sich her. Von daher ist die Frage von Jan van Aken, wie ich vorhin schon gesagt habe, total berechtigt zu sagen, woher soll denn das Geld kommen? Und auch klar ist, dass die Art und Weise, wie das zurzeit debattiert wird, im Grunde genommen der Ernsthaftigkeit der Situation überhaupt nicht angemessen ist. Also ein Finanzminister, der sagt, ja, ich kann vielleicht ab 2028 9 Milliarden locker machen, das ist ja eigentlich eher ein Schlag ins Gesicht, nicht nur des Verteidigungsministers, sondern des gesamten Kabinetts, das ja eigentlich mit Verabschiedung der nationalen Sicherheitsstrategie etc. hier insgesamt mit im Boot sitzt. Aber ich glaube, der Punkt ist, die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, aus meiner Sicht, ist die Investition in Verteidigung und Sicherheit, auch mit Blick auf den kommenden Wahlkampf, quasi sakrosankt zu stellen und zu sagen, sorry, wir haben wirklich gut verdient, dadurch, dass wir die Friedensdividende nicht ausgegeben haben. Auch da ist Deutschland wirklich signifikant in den Zahlen, dass wir das Geld, das wir eingespart haben, dadurch, dass andere unsere Sicherheit hergestellt haben, dass wir das gut anders investiert haben. Das wird jetzt aber eine Hypothek für die Zukunft. Wie kommen wir da raus? Alle diejenigen, die jetzt entweder als demokratische Parteien in der Regierung oder in der Opposition sitzen, haben eine Mitschuld daran. Deswegen täten sie, glaube ich, gut zu sagen, es ist staatspolitische Aufgabe, das hinzukriegen. Und wir stellen deswegen für die nächsten 10 Jahre eine sicherheitspolitische Dekade in den Raum, wo wir auch die Landespolitik übrigens mitnehmen, denn die brauchen wir auch, Stichwort resiliente Gesellschaft, und sagen, dass wir die Investitionen, die wir verzögert oder nicht getätigt haben, dass wir die über die nächsten 10 Jahre machen, denn auch das gehört mir dazu. Es geht nicht nur um die Summe, 100 Milliarden, 120 Milliarden, ist egal. Es geht darum, dass diese Summe gesichert zur Verfügung stellen muss. Und auch dazu noch etwas, das geht nicht nur um die Industrie, die irgendwie Geld damit verdient. Es geht auch um das Signal nicht nur Richtung Washington, sondern auch um das Signal Richtung Moskau. Die Diskussion, die wir gerade hier machen, bedeutet doch für Putin im Grunde genommen, der kann sich wieder hinlegen. Wir werden unsere Verteidigungsfähigkeit absehbar nicht herstellen, weil auch der verstanden hat, dass Verteidigungsfähigkeit herstellen bei uns nur mit Geld funktioniert. Also fiskalische Abschreckung ist nicht so ganz unser Ding. Wir machen lieber weiterhin den deutschen Michel.
Herr Mölling, Sie haben gesagt, innerhalb von 5 bis 8 Jahren könnte es einen Angriff Russlands auf NATO-Territorium geben. Da haben wir aber nicht mehr ganz viel Zeit, wenn wir uns nur angucken, wie lange es dauert, ein paar alte Panzer, die auf dem Hof bei Rheinmetall stehen, für die Ukraine fit zu machen.
Absolut, absolut. Das ist so. Und wenn dann noch sozusagen das zweite Horrorszenario Trump noch mit dazu kommt, dann sind die Europäer zu einem gewissen Teil möglicherweise zumindest alleine zu Hause und müssen das alleine hinkriegen. Deswegen kann man sagen, die dramatische sicherheitspolitische Verantwortung ist in der Art und Weise, wie wir in Deutschland Politik machen, noch wirklich nicht angekommen. Also Beispiel, ne, Erhöhung des Verteidigungsetats, da hört man jetzt, ja, guck mal, wir haben doch es eigentlich immer hingekriegt in den letzten Jahren, dass obwohl die mittelfristige Vorausschau, also was kommt da eigentlich in Zukunft, obwohl die immer sozusagen keine Steigerung impliziert hat oder angedeutet hat, dass wir es nachher hingekriegt haben. Das Problem war aber, man hat dann sozusagen immer in der Mitte des Jahres ein paar Millionen gefunden, hat die ausgegeben. Die konnten sie aber nie so investieren, dass sie die Struktur der Bundeswehr wirklich anheben konnten. Das sind immer Pflastermaßnahmen, Hilfsmaßnahmen gewesen, die aber nicht dazu geführt haben, dass die Bundeswehr insgesamt einsatzfähiger gewesen ist.
So richtig beruhigend klingt das nicht, was Sie sagen, Herr Mölling, Herr Wüstner, haben wir schon verloren?
Nein, auf keinen Fall. Aber der Punkt ist der, die Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit muss jetzt begriffen werden. Ich hoffe, dass Politik jetzt sich ein Tick tiefer in diesen Bereich Verteidigungs- und Sicherheitspolitik beugt. Ich bin zwar ehrlich gesagt noch etwas skeptisch, aber die Dramatik wird ja zunehmend deutlich. Nicht nur bezogen auf die Entwicklung in der Ukraine, sondern dass Putin ja nahezu im Wochentakt auch immer klarer äußert, was er vorhat. Und wenn man das sowieso, ich sage jetzt mal, rekapituliert, was in den letzten Jahren, insbesondere seit 2014 passiert ist, dann muss man eben verstehen, dass er nahezu all das macht, was er sagt. Auch wenn bei uns mehrheitlich noch der Satz vielleicht in der Politik vorherrscht, das kann doch nicht sein, was nicht sein darf. Ich sage immer wieder, erstens mal, innerhalb der NATO gibt es jetzt einen klaren Konsens zum Thema Landes- und Bündnisverteidigung. Boris Pistorius spricht an, wie wichtig es ist, jetzt wieder verteidigungsfähig zu werden. Und dazu muss alles getan werden. Und ja, diese Diskussion um die Mittel, die muss man jetzt führen. Und ich hoffe, sie wird auch geführt, inklusive der Opposition, weil es eben nicht nur ein Problem der jetzigen Regierung, sondern auch von künftigen Regierungen sein wird. Und da kann ich nur das unterstreichen, was Herr Mölling äußerte.
Jan van Aken, das Geld muss irgendwo herkommen. Und natürlich wird es auch aus dem zivilen Bereich kommen. Vielleicht können wir noch mal darüber sprechen, was militärische Investitionen, Hochfahren der Rüstungsindustrie auch für die Gesellschaft insgesamt an Positivem bringen könnte. Stichwort Konjunkturprogramm, zweitens Entwicklung von Spitzentechnologie. Ich habe gelesen, dass Silicon Valley im Prinzip eine Ausgründung des Kalten Krieges ist. Also, dass es da durchaus auch positive Effekte gibt. Muss man das alles schlimm finden aus Sicht des Friedensforschers, wenn in Rüstung investiert wird?
Ja, das sind ja diese Erzählungen, irgendwie Teflonpfanne kommt irgendwie aus der Rüstungsforschung.
Na, und Raumfahrt so weiter. War das.
Oder Raumfahrt. Das ist natürlich immer ein Argument der Rüstungsindustrie, um zu sagen, investiert in uns, da kommt noch was anderes an der Seite bei raus. Das ist doch Quatsch. Also wenn ich Geld in totes Material investiere, dann ist das totes Geld. Ist doch viel besser, dass
im Leben des Kapitals. Aber sind wir am Ende nicht tot, wenn wir gar nichts machen?
Da kommen wir gleich drauf. Wir haben gerade gefragt, irgendwie, ob das nicht auch einen positiven Effekt hat für die Menschen. Nee, hat es nicht. Also ich meine, der Lindner sagt das ganz klar. Das Geld wird bei den Sozialprogrammen eingespart. Da geht es darum, der Panzer wird gekauft und dafür wird beim Bürgergeld gespart. Also so einfach ist das. So, und die Krankenpflegerinnen kriegen nicht mehr Geld, sondern es wird der zweite Panzer gekauft. Das sind ganz reale Entscheidungen, die auf Kosten von Sozialprogrammen laufen. Darauf läuft es hinaus und deswegen ist das keine gute Investition. Aber ich will noch mal echt auf Herrn Mölling zurückkommen. Mich gruselt das ja, wenn ich das höre. Also in 5 Jahren greift der Russe uns an. Woher nehmen Sie das? Das ist doch völlig unwissenschaftlich. Ich meine, ich mache mir überhaupt keine Illusionen um den Kreml und um Putin. Der ist ein Imperialist, der hat gerade ein Nachbarland überfallen. Aber jetzt sich hier hinzusetzen, in 5 bis 8 Jahren greift Russland NATO-Territorium an, ist völlig aus der Luft gegriffen. Und das können Sie wirklich mit nichts belegen. Und wissen Sie was, woran mich das erinnert? Ich bin ja alt genug, noch den Kalten Krieg miterlebt zu haben, auch über 20 Jahre noch bewusst mitzuerleben. Und da war es auch immer, die Sowjetunion, der Russe, der greift uns hier an und so weiter. Wenn ich jetzt über den Kalten Krieg rede, sagen alle, nein, damals war doch klar, die Sowjetunion wollte doch nie angreifen. Das war damals reinste Propaganda, alle wissen das heute. Und sie machen heute genau die gleiche Propaganda wie damals in den 60er, 70er Jahren. Der Russe kommt uns und klaut uns unsere Kinder. Also ich glaube, auf dem Niveau brauchen wir gar nicht weiter zu reden, sondern wir müssen ganz rational abwägen, was ist das für ein Regime in Russland? Das ist ein imperialistisches. Wen hat er warum angegriffen? Und warum ist es relativ sicher, dass der die NATO nicht angreift? Das können wir alles durchdeklinieren. Das wissen Sie auch, Herr Mölling. Und deswegen ist es echt miese Propaganda.
Also Herr Mölling, darauf müssen Sie jetzt was sagen. Unwissenschaftlich ja, miese Propaganda.
Finde ich schon eine ziemlich krasse Unterstellung. Also das sozusagen hier als miese Propaganda abzustellen. Also erstens, wir haben dazu geschrieben, veröffentlicht, da sind Fußnoten drin, das kann man alles nachlesen. Ja, also so einfach und so billig kommen wir jetzt hier nicht davon. Ich habe auch nicht gesagt, dass der Russe angreifen wird. Meine Wortwahl ist, Es ist nicht auszuschließen und das ist, das habe ich eben auch gesagt, vereinbarter politischer Standpunkt innerhalb der NATO. Wenn das der Standpunkt ist, ist eigentlich nur noch die Frage, und darüber gibt es in der NATO keine Einheit, keine Einigkeit, wann wird das sein? Und was bedeutet das für die Vorbereitung? Was wir gemacht haben, ist, wir haben mit vielen Experten gesprochen, die viele Dinge besser verstehen als wir, die Russland besser verstehen. Wir haben diese Informationen zusammengesammelt, haben die aufgeschrieben und haben gesagt, es gibt ein Szenario oder es gibt eine Bandbreite. Ab dem Moment, ab dem die Hauptkampfhandlungen in der Ukraine beendet sind, ist ein Korridor von 6 bis 9 Jahren da, in dem Russland wieder kriegsfähig sein wird. Ob es dann kriegswillig ist, ist ein anderer Punkt. Auch den haben wir darin beschrieben. Darauf will ich aber gar nicht weiter eingehen. Diese Annahme ist jetzt schon im Grunde genommen hinfällig, weil Russland in atemberaubender Zeit in der Lage gewesen ist, seine Produktion von Rüstung erheblich zu steigern. Das sind die wesentlichen Punkte. Das kann man auch überall nachlesen. Das ist jetzt wirklich nichts, was irgendwie aus der Luft gegriffen ist. Dass das Politische dem einen oder anderen nicht in den Kram passt, okay, das kaufe ich. Aber nochmal, hier beschwört keiner, dass der Krieg auf alle Fälle kommen wird. Dann würden wir, glaube ich, ganz anders da sein. Sondern das sind ja relativ einfache Evidenzen, die wir nebeneinander gelegt haben. Das muss auch keiner kaufen. Aber wenn das, und das ist ja unsere Aufgabe, wenn das vereinbarte Politik ist, dann leiten wir daraus ab, was sind die Konsequenzen. Man kann auch die Frage stellen, stimmt das oder stimmt das nicht? Das ist eine völlig andere Ebene. Aber Wenn ich das erstmal akzeptiere und ich sage, nach Artikel 87a des Grundgesetzes muss die Bundeswehr verteidigungsfähig sein und dazu beitragen können, dann hat das Konsequenzen.
Herr Wüstner. Ja, also ich will das nochmal unterstreichen. Also es gibt ja eine Vielzahl von Thinktanks in Europa, weltweit, die zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Hergeleitet gibt es einige Studien, was diese Annahme anbelangt. Und wie Herr Mölling ausdrückte, es ist politischer Konsens innerhalb der NATO, jetzt eben die Verteidigungsfähigkeit, die Abschreckungsfähigkeit wieder hochzufahren. Und da ist es eben so, dass wir insbesondere in Europa und wir in Deutschland allemal eben momentan die Befähigung nicht haben. Und das ist einfach mal das Kernproblem. Und wenn man sogar aufs Grundgesetz abstellt, klar, also der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung aus und da haben wir massive Probleme. Die werden jedes Jahr beschrieben, jetzt seit mehreren Jahren in den Berichten der Wehrbeauftragten öffentlich nachzulesen. Und die Frage ist, erkennt Politik die Dringlichkeit, um jetzt entsprechend zu investieren? Und zur Rüstung nochmal. Das will ich auch unterstreichen, was Herr Mölling sagte, bezogen auf dieses schwierige Verhältnis zur Rüstung. Die Frage, vertrauen die Unternehmen Politik, weil ja wir eine Jährlichkeit im Haushalt haben? Die Frage von Legislaturen dazwischen sind und vieles mehr. Ich erkenne, dass die großen Player in der Rüstung natürlich investieren. Die können das auch. Aber der Rüstungsmarkt ist eben relativ breit. Und gerade eine Vielzahl von Mittelständlern können nicht mit 10 Millionen, 2 Millionen, wie auch immer, in Vorleistung gehen. Und da beißt es sich. Und was es da braucht für die Rüstung, ist eben Abnahmegarantien. Das machen wir nicht. Wir bestellen homöopathisch 18 Kampfpanzer hier, 5 Boxer da, wie auch immer. Und das macht es im Endeffekt natürlich super schwierig für die Industrie, geordnet Kapazitäten aufzubauen. Und das, muss man sagen, ist wirklich auch eine Achillesferse, die wir aktuell haben.
Am Ende muss das ganze Material ja auch und die ganzen Maschinen auch von Menschen bedient werden. Stichwort Personal haben wir eben nur am Rande angetippt. Wir haben jetzt 180.000 Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr. Wir brauchen bis 2030 mindestens 210.000, habe ich gelesen. Jetzt wird wieder diskutiert über die Wehrpflicht. Herr Büßner, bei der Bundeswehr gibt es gleich einen großen Aufschrei. Hilfe, wir haben nicht genug Kasernen, wir haben nicht genug Ausbilder, Unteroffiziere und so weiter und so fort. Machen wir es doch besser freiwillig. Was ich auch gelesen habe, ist, dass allein im letzten Jahr von den Freiwilligen, die sich zu Soldaten ausbilden lassen wollten, 25% wieder gegangen sind. Also hohe Abbrecherquote. Was ist los bei der Bundeswehr? Total unattraktiver Job?
Na, im Vergleich zu vielen anderen Arbeitgebern, um es mal so zu nennen, sind diese abbrechenden Quoten ähnlich. Und natürlich gibt es Menschen, die schauen sich das an, die gehen zur Bundeswehr, verpflichten sich erstmal als freiwillig Wehrdienstleistender und manch einer erkennt, das ist etwas für mich und manch einer sagt, nein, das ist nichts für mich. Ich meine, mit dieser Situation kämpft die Bundeswehr jetzt seit vielen Jahren, was das Thema Wehrpflicht oder Dienstpflicht anbelangt oder schwedisches Modell, was diskutiert wird.
Was im Prinzip mehr eine freiwilligen Wehrpflichtarmee ist, kann man das so unter...
Vergleichbar, müsste ich jetzt länger zu ausführen, aber der Punkt ist der, es ist ja Sache des Ministers, er hat angekündigt, sich Ende des Monats damit auseinanderzusetzen und einen Vorschlag zu machen. Da bin ich gespannt, da werden viele Fragen beantwortet werden müssen. Aber das Kernproblem ist natürlich nach wie vor Personal, weil Sie sagten es, die Zahl 210.000 ist im Raum. Ehrlich gesagt, mit Blick auf die Fähigkeitsziele der NATO wurden vor einigen Jahren 240.000 berechnet und die Zahl 203.300 ist eine rein politisch gesetzte Zahl. Und es ist eine Frage auch da der Konzeption, wie man damit umgeht. Fakt ist eins, die Bundeswehr tut sich in der Regeneration extrem schwer. Wir haben in diesem Jahr angekündigt, ein größeres Artikelgesetz, das die Bundeswehr konkurrenzfähiger machen soll, aber auch die Rahmenbedingungen für die Brigade Litauen schaffen soll. Ich bin gespannt, ob das gelingt, denn eigentlich kann ich mir keine Bundeswehr ohne Soldatinnen und Soldaten vorstellen. Also Politik muss sich Gedanken machen. Wir haben eine Vielzahl von Vorschlägen eingebracht. Bin gespannt, wohin das geht.
Reservisten brauchen wir ja auch. Die kriegt man dann vor allen Dingen, wenn man auch wieder viele Wehrdienstleistende hat. Herr Mölling, ist diese Diskussion um die Wehrpflicht oder um die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht eigentlich gerade müßig? Müssten wir auf der anderen Seite mehr für Attraktivität bei der Bundeswehr tun? Also was auch gegen Schimmelduschen und verstopfte Klos?
Ja, auch das, ja, letztendlich auch das ja nur sozusagen Symptome für die Verfehlungen der Vergangenheit sind. Aber ich glaube, es ist insgesamt so, dass Sie sich erstmal fragen müssen, also welches Problem will ich mit der Wehrpflicht lösen? Welches will ich mit einer Dienstpflicht lösen? Wie komme ich an mehr Reservisten? Aber auch wie schaffe ich es, dass die Bevölkerung versteht und auch sich selber positiv einbringen kann in die Verteidigungsfähigkeit und die Sicherheit dieses Landes, weil auch das gehört mit dazu. Eine Armee in einem demokratischen Land, die nicht von ihrer Bevölkerung unterstützt wird, da wird es sozusagen nicht gelingen, die Bundeswehr nicht nur materiell, sondern auch mit Blick auf, was ist unsere Aufgabe und will die Bevölkerung, dass da unterstützt zu werden. Das muss man ganz klar sehen. Und ich glaube, da nochmal sozusagen auch zusammenbringt, was wir da ebenso gehört haben, die Länder um uns drum herum, egal welches Modell die nutzen, die setzen das zurzeit konsequent um und die nehmen ihre Bevölkerung mit. Schweden, ein Land, das uns auch an vielen Punkten mit Blick auf Krieg und Frieden so nah ist, wie man sich das eigentlich bei vielen anderen nicht vorstellen kann, das setzt das gerade konsequent um. Da werden die Menschen darauf eingestellt und auch da hat nicht irgendein Think Tank, sondern die Politik gesagt, es tut uns leid, aber wir müssen kriegsfähig werden. Und die Leute spucken jetzt in die Hände und sagen, okay, wenn das die Aufgabe ist, dann machen wir das jetzt auch. Und
so passiert das. Beschreiben wir das doch ein bisschen genauer. Was ist denn kriegsfähig? Dass jeder weiß, wie er sich zu Hause zu bevorraten hat, dass junge Leute überlegen, ob sie in den Heimatschutz gehen oder wenn sie nicht Soldatinnen, Soldaten werden wollen, ob sie vielleicht bei Rettungsdiensten sich besser ausbilden lassen. Was bedeutet das mit der Kriegsfähigkeit?
Alles das, was Sie gerade gesagt haben, ich würde vor allen Dingen immer sagen, es geht ja letztendlich darum, und das betrifft nicht nur einen Krieg, sondern betrifft ja auch größere Krisen, auf die wir uns auch einstellen müssen, sei es Naturkatastrophen, sonst irgendwas, dass in solchen Krisensituationen das gesellschaftliche Leben, das öffentliche Leben aufrechterhalten werden kann. Und dazu braucht es nicht nur und nicht vorrangig Soldaten, sondern es braucht zum Beispiel Ingenieure, die in der Lage sind, kaputte Brücken zu reparieren, Menschen, die wissen, wie sie sich in diesen Augenblicken engagieren können, wie auch immer diese Art von Freiwilligkeit aussieht. Aber das muss natürlich erstmal sozusagen, der Staat muss in der Lage sein, dieses Potenzial, das er ja eigentlich hat in seiner Bevölkerung, auch zu kanalisieren. Also sich zu fragen, wie baue ich denn eigentlich eine Gesellschaft auf oder wie schaffe ich Anknüpfungspunkte, dass die Menschen wissen, wie das funktionieren kann. Sei das über eine Art von Praktikum. Das muss auch nicht nur Blaulichtorganisation sein. Sie brauchen Cyber-Experten in solchen Momenten. Sie brauchen auch Leute, die ganz einfach Sachen wieder reparieren können. Aber da sind wir gedanklich natürlich nicht. Und ich muss sagen, da sind wir zurzeit auf dem besten Wege, in einen neuen deutschen Sonderweg reinzugehen. Während alle um uns drumherum, selbst Frankreich, jetzt sagt, oh wow, wir haben es hier echt mit einem Riesenproblem zu tun, tun andere noch so, als ob es irgendwie eine Absurdität wäre, darüber zu reden, dass Russland eine riesige Gefahr nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa bedeutet. Und das zu verharmlosen mit dem Satz, irgendwie die Russen würden unsere Kinder stehlen, den würde ich in einem Kontext Ukraine, glaube ich, nicht mehr in den Mund
nehmen. Herr Mölling, kurze Nachfrage. Würden Sie vor diesem Hintergrund auch sagen, dass unsere Debatten darüber, ob an den Schulen solche Thematiken auch den Schülerinnen und Schülern beigebracht werden oder nahegebracht werden sollen, mal wieder eine völlig akademische und typisch deutsche Diskussion ist?
Meine, im Grunde genommen ist es doch anders zugespitzt. Die Zuspitzung ist, sollen Soldaten in den Unterricht gehen und dann wird vermutet, die würden die für die Bundeswehr werben. Also das dürfen die gar nicht und es ist auch gar nicht notwendig. Ich glaube, man muss nicht als erstes über Krieg mit Russland sprechen. Es sei denn, und das ist wichtig, es gibt das Bedürfnis bei den Schülerinnen und Schülern. Ich meine, wir können die auch nicht alleine lassen. Ich war jetzt gerade diese Woche in der Schule und habe aber da über den Nahostkonflikt gesprochen. Und das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die man da hat, eben Menschen nicht Angst zu machen, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit zu geben, gemeinsam darüber nachzudenken, was ist Gefahr, aber wie kommt man auch aus dieser Gefahr raus? Denn das Thema ist dann ja letztendlich dann doch wieder, wie kommen wir aus dem Unfrieden in den Frieden hinein? Und das läuft aber nicht mit Wünschen und mit irgendwelchen schlauen Sprüchen, sondern das läuft tatsächlich darüber, dass man sich sehr intensiv nicht nur Gedanken macht, sondern auch versteht, wie Krieg und wie Frieden funktionieren. Wir haben aber 30 Jahre lang nur versucht zu verstehen, wie Frieden funktioniert und damit komplett vergessen, wie Krieg funktioniert. Der ist aber die größte Gefahr von Frieden.
Mhm. Herr Wüstner. Ja, ich will das aufgreifen. Also zur ersten Frage. Wir reden eben nicht nur von Bundeswehr oder der vorne Verteidigung an der NATO-Ostflanke, sondern es geht ja klassisch um Gesamtverteidigung. Und da haben wir halt vieles verlernt und aufgegeben, was wir bis 1990 hatten. Also nicht nur Bundeswehr im Allgemeinen, sondern auch schutzkritischer Infrastruktur, verteidigungsrelevante Infrastruktur. Heute die digitalen Knotenpunkte, wie schützen wir die? Wie schützen wir uns vor Hackerangriffen? Und viele Dinge mehr. Und natürlich ist es auch eine Frage von Bevölkerungsschutz, von Katastrophenschutz und viele Dinge mehr, die wir jetzt neu denken müssen. In unserem Föderalismus natürlich auch Herausforderungen haben, weil natürlich auch die Bundesländer ihre Verantwortung haben und wieder mitgenommen werden.
Das geht bis hinunter zu den Kommunen. Ne?
So ist es. Mhm. Und das ist eine große Herausforderung. Und darüber zu sprechen, was mehr oder weniger damals in einer Rahmenrichtlinie Gesamtverteidigung, auch Stichwort Zivilschutz, mal festgeschrieben wurde, das halte ich für zweckmäßig, absolut, ob jetzt wir hier medial oder auch an Schulen. Und der Punkt ist eben der, akademische Debatte sicherlich, also wir haben für dieses Jahr, ich glaube, knapp über 50 Anfragen, ich war jetzt schon an 4 Schulen, der Bedarf ist da, auch Lehrerkolleginnen wollen wissen, was das alles bedeutet, wollen eine Einordnung haben und ich finde es nur zweckmäßig, dass man das tut, also zu glauben, man wirbt für Krieg, werben fürs Sterben, also das sehe ich überhaupt nicht und ich sehe auch eine wirklich reflektierte Lehrerschaft, die gar nicht ideologisch an diese Themen rangeht, sondern das
welche Frage wird Ihnen am meisten gestellt von Kindern?
Naja, es geht oft, was ist Frieden, was bedeutet das? Es geht um die Herleitung, es geht darum, was sie in den Nachrichten aufnehmen, ob jetzt klassisch über Kika oder auch in den sozialen Medien. Und es geht darum, wie Gesellschaften sich heute schützen. Was heißt Wehrhaftigkeit? Ja, und das versucht man vom Großen zum Kleinen runterzubrechen. Ich sage nochmal, ohne dort klassisch für Militär zu werben, sondern eingebettet in den Seminar oftmals von Lehrkräften diese Themen zu erörtern. Und dieser Bedarf steigt, weil ganz viele Menschen Informationen erhalten. Und jetzt kann man sich drüber streiten, wer einordnet. Aber wenn man sich da auf den Weg macht, ist es nur gut. Und ich will das nochmal unterstreichen, viele um uns herum tun das. Und ich glaube, es ist mehr als zweckmäßig.
Herr van Aken, wir haben eben gerade gehört, sich vorzubereiten auf Konflikte, Katastrophenschutz etc. Das ist im Grunde eine Form, sich auf Frieden vorzubereiten oder den Frieden zu gewinnen oder zu halten. Können Sie das als Friedensforscher voll unterschreiben?
Völlig richtig. Also es gibt einen Krieg direkt in unserer Nachbarschaft. Es gibt ein ganz großes Land, das heißt Russland, das greift Nachbarn an. Da muss man mit umgehen. Aber so wie die Diskussion jetzt hier gerade gelaufen ist, das ist, glaube ich, die falsche Richtung. Zum Beispiel, was Herr Wüstner gerade sagte, ist völlig richtig. Das gibt so viel Angst, so viel Verunsicherung in der Bevölkerung. Ich bin auch auf sehr, sehr vielen Veranstaltungen, um genau darüber zu diskutieren, was heißt das genau, was da gerade in Ukraine passiert, hier im Nahen Osten, was sollten wir tun? Ich finde, diese Aufklärung muss sein, aber doch nicht in Uniform. Das ist der große Unterschied zwischen Herrn Wüstner und mir. Wenn ich mit Uniform da auftrete, wenn ich als Bundeswehr an die Schule gehe, dann ist das eine Antwort, nämlich die militärische. Aber Friedenspolitik hat so viele Dimensionen und deswegen finde ich den Weg, mit der Bundeswehr an die Schulen zu gehen, ganz, ganz falsch, sondern da sollen Menschen, die sich politisch auskennen, sollen das tun und das ist den Bedarf muss man auf jeden Fall ernst nehmen.
Herr Wüstner, wenn Sie da in Uniform kommen, treten Sie dann auf als Soldat oder als Experte für Sicherheitsfragen?
Ich trete natürlich als Experte und als Vorsitzender des Berufsverbandes aus und ich bin auch nicht immer in Uniform an den Schulen.
Der Punkt ist der,
dass ich könnte mal sagen, die Befassung mit dem Soldatischen natürlich zugenommen hat. Das merken wir in den letzten Jahren. Das hängt jetzt auch an der aktuellen Berichterstattung und dem Krieg. Aber mir geht es ja erstmal nur darum, dass man überhaupt sich diesem Themenfeld widmet. Natürlich können das auch Lehrkräfte übernehmen. Mir geht es nur darum, dass man sich diesen Themen mehr als bisher widmet. Denn ich habe es ja selbst an den eigenen Kindern erlebt, wenn da nicht Sozialkunde-Leistungskurs ist, dann sind diese Themen ganz, 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 ganz weit weg. Und ich bin eben der Auffassung, dass man dahingehend mehr einordnen sollte. Und wen man dazu befähigt, das kann man noch dahingestellt lassen, dass die Jugendoffiziere hoch anerkannt sind für den Bereich Sicherheitspolitik. Das steht außer Frage. Von allen Ländern hören wir haben einen höheren Bedarf an Jugendoffizieren, um über Sicherheitspolitik zu sprechen. Wenn dieser Bedarf anders gedeckt wird, bitte, das ist mir auch egal, mir geht es eher erstmal grundsätzlich darum, diesen Bedarf nach Einordnung zu decken.
Christian Mölling, Sie haben das ja schon eingangs gesagt, Sie fordern im Prinzip den wichtigen Mentalitätswechsel in der Bevölkerung. Wie soll der vonstatten gehen? Haben wir noch nicht so richtig auf dem Schirm, dass das neue Normal eben nicht mehr Frieden ist, sondern vielleicht die Abwesenheit von einem heißen Krieg hier bei uns, aber dass wir tatsächlich ja uns mit hybridem Krieg, mit Hackerangriffen und so weiter permanent zu beschäftigen haben. Wer soll diese Initialzündung für den Mentalitätswechsel denn eigentlich vollziehen? Muss es die Politik sein?
Also vielleicht als erstes, Frieden ist deutlich mehr als die Abwesenheit von Krieg, also im Sinne eines Schießkrieges. Ne? Denn ansonsten würden wir ja Leuten das Wort reden, die sagen, wir könnten einen Konflikt einfrieren und dann wäre der Konflikt vorbei. Nee, das ist ja eben nicht so. Ich glaube, aus den Gesprächen der letzten 2 Jahre, also seitdem der russische Angriffskrieg läuft, aber auch aus Erfahrungen in den letzten 20 Jahren, auch aus dem zweiten Golfkrieg, dass Sie, wenn Sie sich die Zeit nehmen, tatsächlich mit Menschen darüber reden können, um sie in Grunde genommen in die Lage zu versetzen, sich selber zu entscheiden und sich selber erstmal ein Bild davon zu machen. Das ist eine Frage von Mündigkeit, die ich den Bürgerinnen und Bürgern zutraue. Dann darf ich sie aber nicht als lächerlich bezeichnen. Das wäre, glaube ich, ein erster Ansatzpunkt. Zweiter Punkt ist, bei den Gesprächen der letzten Monate habe ich gemerkt, die Bevölkerung, die Menschen, die sind eigentlich an vielen Punkten weiter, als die Politik das ist. Und die sagen, okay, wir haben hier ein Problem, wir fühlen uns auch davon bedroht und jetzt ist es aber Aufgabe von Politik, nicht nur aus formal demokratischen Erwägungen, sondern auch sozusagen aus, wie funktioniert das eigentlich, diesen Appell aufzunehmen und oder den Appell zu geben und zu sagen, das war das, was ich vorhin meinte mit sozusagen der sicherheitspolitischen Dekade, wenn sich Bundesregierung, Bundestag und die Länderparlamente und Regierung zusammentun und sagen, das ist eine Aufgabe, dann glaube ich, hat das tatsächlich einen Effekt. Und nicht nur das als eine Sonntagsrede zu machen, sondern auch zu sagen, hier bringen wir Gesellschaft und Politik zusammen. Das ist eine Aufgabe für diese Generation, die wir leisten müssen, um der nächsten Generation ein würdiges Leben tatsächlich ermöglichen zu können. Und ich bin auch traurig und ganz, ganz traurig, wirklich nicht als Wissenschaftler, sondern als Mensch, dass ich meinen Kindern und der nächsten Generation nicht diese sichere Welt übergeben kann, in der ich groß geworden bin. Ich bin auch im Kalten Krieg groß geworden, aber ich habe den Eindruck, es ist nicht so unsicher gewesen, wie es jetzt gewesen ist. Und das muss tatsächlich das Streben sein. Von daher, ich glaube, wir alle, die wir hier heute sitzen, wollen den Frieden entweder bewahren oder ihn sogar noch sicherer machen, noch mehr Frieden herstellen. Wir haben bloß, glaube ich, eine große Differenz darüber, wie das, mit welchen Mitteln das tatsächlich gelingen kann.
Herr Wüstner, Sie haben eben genickt, als der Spruch kam, die Bevölkerung ist weiter als die Politik.
Ja, also ich spüre das in vielen Bereichen. Ich bin ganz ehrlich, noch vor 10 Jahren, selbst im Bereich der Kirche, da war ich mit Herrn Nachtwey bei Veranstaltungen zu Afghanistan, da wurde ich dann mal in Uniform empfangen. Im Bereich der Kirche ist aber mutig, dass sie hier in Uniform kommen. Das war noch eine ganz andere Ablehnung. Das hat sich komplett gedreht, auch an Universitäten. Und diese grundsätzliche Ablehnung spüre ich so überhaupt nicht mehr. Wie gesagt, ich spüre den Bedarf zu reden. Und wenn die Gegenseite erkennt, dass man ja auch durchaus ein kritischer Staatsbürger ist, bezogen auf das, was Politik kommuniziert, dann kommt man gut ins Gespräch. Und ich betone nochmal, jetzt seit längerer Zeit sind die Umfragewerte relativ klar, was Verteidigung anbelangt, Investitionen in Verteidigung. Jetzt heute, wie gesagt, zum ersten Mal eine große Mehrheit der Bevölkerung, die sagt, wir sind sogar bereit, woanders einzusparen, wenn wir unseren Frieden in Freiheit verteidigen. Also ich glaube eben, die Gesellschaft ist da weit und ich kann Herrn Mölling da zustimmen. Im Parlament erlebe ich das manchmal noch anders.
Zeit für Ihr Schlusswort, Jan van Aken.
Ja, ich glaube, dieses, was Sie beschreiben als Veränderung der Mentalität, das macht mir deswegen Sorgen, weil ich eine Zeit lang in den USA gelebt habe. Und da ist ja sozusagen diese Kriegsfähigkeit Alltag. Die Kinder spielen da mit G.I. Joe und dann wird wirklich mit Jubel in der ganzen Bevölkerung, mit Patriotismus, wird in den Irakkrieg gezogen, in andere Kriege gezogen. Das ist was, was mir immer Angst gemacht hat in den USA. Und ich war immer froh, in einem Land zu leben in Deutschland, wo es eine große Skepsis gegenüber allem Militärischen gab, wo immer sozusagen eine pazifistische Grundhaltung herrschte. Und ich möchte die nicht aufgeben. Denn sobald wir eine Mehrheit in der Bevölkerung haben, die sagt, jo, denn mal lieber mit der Waffe in der Hand, das hatten wir in Deutschland schon ein paar Mal.
Jan van Acken war das zum Schluss des Wortwechsels von der Rosa-Luxemburg-Stiftung der Konfliktforscher. Er diskutierte zusammen mit Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und André Wüstner, dem Chef des Deutschen Bundeswehrverbands. Ich darf mich herzlich für Ihr Mitmachen, für Ihre Diskussion, Ihre Argumente bedanken hier im Wortwechsel.